Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Nun, wie ihr seht, haben wir eine völlig andere Kulisse. Und das hat eine besondere Bewandtnis, weil wir über ein ganz besonderes Thema sprechen wollen. Es geht nämlich heute um die große Enttäuschung. Mit mir, diesmal nicht im Studio, sondern in der freien Natur, sind der Frank Deuringer, ihr kennt ihn schon, und auch der Stan Sedelbauer. Den kennt ihr natürlich auch, Leiter von Amazing Discoveries und der Leiter von Maranatha in Schwerin. Ich bin froh, dass ihr beide da seid. Ist ja doch recht weit weg von eurem Zuhause. Wo befinden wir uns hier?
Wir befinden uns hier im Nordosten der USA, im Bundesstaat New York, an einem ganz besonderen Ort. Und zwar sind wir hier bei der Miller Farm. William Miller hat hier seine Farm gehabt und wir sind am Accession Rock, dem Ort der Entscheidung und der Entrückung. Und hier ist es gewesen, wo am 22. Oktober 1844 über 50 Menschen darauf gewartet haben, dass Jesus Christus wiederkommt, um sie nach Hause zu holen. Leider sind sie enttäuscht worden an dem Tag.
Es war ein ganz besonderes Ereignis. Es ging als die große Enttäuschung in die Geschichte ein. Und es ist bemerkenswert, dass es genau hier stattfand. Aber wie kamen sie denn darauf, dass am 22. Oktober des Jahres 1844 Jesus Christus wiederkommen sollte?
Ja, Miller fand ja durch intensives Bibelstudium heraus und der Prophetie, der er sich wirklich angeeignet hatte, dass in 2300 Abende und Morgen, also entsprechend Daniel 8,14 von 457 vor Christus, bis die 2300 Abende und Morgen, also Jahre zu Ende sind, 1844, das Heiligtum gereinigt wird. So sagt es zumindest Daniel 8,14. Und er dachte, wenn das Heiligtum gereinigt wird, heißt es, Jesus kommt wieder. Das heißt, er wird wiederkommen. Und die Wiederkunft Christi ist ja in der Bibel durchaus ein großes Thema. Zum Glück. Und so dachte er, wird Christus 1844 wiederkommen.
Und damit war nicht alleine, nicht wahr? Also viele Menschen haben gedacht, Christus kommt am 22. Oktober 1844 wieder. Und viele haben damals auf die Wiederkunft Jesu gewartet, eben aufgrund genau dieser Prophetie. Ja. Nun, wir wissen, Jesus kam am 22. Oktober 1844 nicht wieder. Was war ihr Fehler? Was haben sie falsch gemacht, die sogenannten Milleriten?
Nun, sie haben die Lehre vom Heiligtum eigentlich falsch verstanden. Die Berechnung war ja richtig. Aber das Ereignis, dass Jesus auf diese Erde quasi physisch wiederkommt, war einfach nicht richtig. Ja? Denn die Bibel beschreibt ja die Szene in Daniel, dass Gott Vater und Gott Sohn zu ihm gebracht wurde und das Gericht wurde gehalten. Und das heißt, das Heiligtum wurde gereinigt. Das heißt, die große Untersuchungstag oder das Untersuchungsgericht fand im Himmel statt und nicht hier auf der Erde. Und deswegen kam die große Enttäuschung und sie hatten eben diese Lehre missverstanden.
Und sie waren ja auch nicht die Einzigen. Also es gab ja eine Riesenbewegung, da waren ja die Methodisten dabei, viele Baptisten sind dazugekommen, also viele protestantische Kirchen, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben. Und damals glaubten alle diese verschiedenen protestantischen Kirchen, dass das Heiligtum die Erde ist. Und wenn nun das Heiligtum gereinigt wird, dann wird natürlich die Erde gereinigt. Das haben sie verbunden mit der Wiederkunft Jesu. Und das war natürlich falsch. Denn wir wissen, es wurde nicht das Heiligtum gereinigt, das sich auf Erden befand. Hier gab es gar keins mehr. Es wurde das Heiligtum, sollte gereinigt werden, das sich im Himmel befand. Es war ja der große Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Es sollten die Sünden ausgestrichen werden.
Genau.
Tja, das haben sie leider falsch interpretiert. Aber das Datum, war das richtig?
Das Datum war 100% richtig gewesen. Und zwar haben sie alles richtig berechnet. Sie haben alles richtig gedeutet. Bloß die Erkenntnis war noch nicht ganz so weit, dass sie alles gewusst haben. Sie haben halt noch nicht den letzten entscheidenden Punkt gewusst, dass das Heiligtum ist. Vielleicht war es auch eine Prüfung für all die gewesen, die hier gewesen sind und gewartet haben, ob sie wirklich fest sind, ob sie wirklich standhaft in dem sind, was sie bekunden. Ist es wirklich in ihrem tiefsten Innersten drin? Ist es das, was ihr Herz wirklich umfasst? Oder ist es vielleicht nur eine Bewegung, der sie mitgefolgt sind, weil es könnte ja vielleicht gut gehen?
Wenn man sich die Zeit von damals vorstellt, also viele Menschen haben sich bereit gemacht, in den Himmel aufgenommen zu werden. Viele haben alles verlassen, was sie hatten, haben das in die Missionsarbeit gesteckt, haben ihre Felder nicht mehr abgeerntet. Und dann standen sie hier, einige von denen standen hier auf dem Felsen, also viele hatten woanders gewartet. Aber als der Tag verstrich und Jesus nicht wiederkam, da erlebten sie die große Enttäuschung. Wie stellt ihr euch diesen Moment vor? Den Moment, in dem sie merken, dass Jesus nicht wiederkommt.
Ja, das war sicher ein sehr bitterer Moment. Ich meine, man muss sich vorstellen, die ganzen Nachbarn hier, es waren ja nicht alle Leute, die auf die Wiederkunft warteten, sondern die haben vielleicht gesagt, naja, schauen wir mal, wie es wird. Und vielleicht haben sie sich zurückgehalten. Aber als dann die Enttäuschung kam, kannst du dir vorstellen, was dann passiert ist?
Ja, ich denke mal, es ist eine Hoffnungslosigkeit wahrscheinlich bei vielen in dem Augenblick gewesen, diesen Moment zu erleben, in dem Augenblick, wo die Sonne unterging, an diesem 22. Oktober. Und die, ich sag mal, Gewissheit da gewesen ist, der Tag ist verstrichen und es ist nicht das eingetreten, was sie wirklich vom Herzen geglaubt haben. Es muss eine unheimliche Leere entstanden sein in den Menschen. Und es muss eine unheimliche, vielleicht auch Angst in vielen entstanden sein. Haben wir was verkehrt gemacht? Wo liegt der Fehler? Es wird eine Schuld, ich sag mal, untereinander ausgesprochen worden sein. Du hast das so gesagt. Mhm. Und vor allem, ich denke mal, für William Miller ist es ein ziemlich schwieriger Moment gewesen, weil er ja dieses Studium über so viele Jahre, fast Jahrzehnte betrieben hat und die Gewissheit hatte, dass dieser Tag richtig ist. Und ich denke mal, wenn wir selber hier gewesen wären, wir wären wahrscheinlich wie viele andere auch auf die Knie gesunken und hätten einfach wahrscheinlich geweint.
Mhm. Nun, man kann sich vorstellen, dass die Menschen haben damals ja wirklich alles aufgegeben. Sie wussten in dem Moment, als Jesus nicht wiederkam, sie wären dem Spott der Gesellschaft ausgesetzt. Denn was haben die damals an Eifer daran gesetzt, die Menschen zu warnen, dass die Wiederkunft Jesu nahe vor der Tür steht? Ihr Leben hat es offenbart, sie haben alles aufgegeben. Und wahrscheinlich in jeder Nacht haben sie noch nicht dran gedacht, was die anderen sagen werden. Aber der Spott kam und der Spott überfiel diese junge Bewegung. Natürlich, die Menschen haben dann später das hier genannt, den Entrückungsfelsen. Das haben ja nicht die Adventisten sich ausgedacht oder davor die Milleriten, sondern das waren die Spötter, die gesagt haben, das hier ist der Entrückungsfelsen.
Nun, aber hatten wir das nicht auch schon im Alten Testament? Einige Geschichten, auch im Neuen Testament, wo die Gläubigen enttäuscht wurden, weil sie etwas anders verstanden haben? Ich denke allein an Noah zum Beispiel, der musste sich auch einem Spott aussetzen, wobei das dann eintrat natürlich. Ja. Aber wenn du zum Beispiel Israel siehst, das verheißene Land, sie zogen nach Israel und sie hätten jetzt in das neue Land, ins Kanaan eingehen sollen. Und welche eine Enttäuschung, 40 Jahre lang mussten sie herumlaufen. Oder Mose, der das Land nur von Weitem anschauen konnte. Oder die Jünger Jesu, die gesagt oder gedacht hatten, er wird die Römer rausschmeißen und es wird hier ein Reich aufgerichtet werden. Und sie waren eigentlich enttäuscht. Also diese Art der Enttäuschung, weil wir Menschen etwas falsch verstehen, ist nichts Neues in dem Sinne. Gottes Sache ist richtig, nur wir denken manchmal verkehrt. Und der Herr Jesus musste auch seine Jünger immer wieder darauf hinweisen. Habe ich es euch nicht gesagt? Studiert das Wort Gottes, da steht es ja drin.
Also wir können sagen, Enttäuschungen sind für das Volk Gottes nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich damals wie heute, oder?
Ja, ich denke, wir haben heute auch noch viele Momente, wo wir Enttäuschungen erleben. Wenn wir unterwegs sind und die Menschen ansprechen oder wenn wir auf Missionsarbeit sind, erleben wir oft wieder diese Enttäuschung auch, dass wir sie gar nicht erreichen können. Und diesen Spott erleben wir heutzutage immer noch. Der hat sich beibehalten. In vielen Dingen werden wir heutzutage, selbst in der eigenen Gemeinschaft, verspottet, wenn wir über die Dreiengelsbotschaft sprechen, wenn wir über die Wahrheiten sprechen, die eigentlich unsere Grundsätze unseres Glaubens sind, erhalten wir viel Hohn und Spott dafür. Aber sollten wir deswegen aufgeben?
Apropos aufgeben, was ist eigentlich aus dieser riesigen Bewegung damals geworden? Also wenn man sich überlegt, wie viele Tausende von Menschen sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet haben und dann enttäuscht wurden an eben jenem Oktober im Jahr 1844. Was ist mit diesen Menschen passiert? Was wurde aus der Bewegung?
Ja, diese Bewegung ist ja erstmal geschrumpft. Auf wie viele Glieder?
Ich glaube, 50 oder 100 sind übrig geblieben, von knapp 100.000 damals.
Genau, also extrem geschrumpft eigentlich. Ja, und dann? Dann dachte man, die sind erledigt. Aber die waren nicht erledigt. Es ist ja interessant, dass Menschen es Gott übel genommen haben. Du hast uns quasi in diese Falle reinlaufen lassen. Wir haben hier alles aufgegeben, wir haben gesagt, du kommst wieder, wir haben es verkündigt und jetzt enttäuscht du uns. Und sie haben den Glauben fahren gelassen. Es ist schon eine Warnung auch für uns, nicht wahr? Wenn wir etwas denken, so muss es kommen und es kommt nicht so, dann sagen wir vielleicht, na, lieber Gott, wenn du das geschehen lässt, dann möchte ich nicht mehr glauben. Aber 50 bis 100, wie du sagst, hatten angefangen, oder vielleicht waren es noch mehr, aber sie hatten gesagt, nein, der Fehler kann nicht bei Gott liegen, der Fehler muss bei mir liegen. Ich habe es falsch ausgelegt. Und diese Bewegung hat sich so vergrößert und ist extrem gewachsen. Und wir wissen das, bis heute ist sie explodiert.
Und wenn man bedenkt, eine junge Frau zu der damaligen Zeit hat im Dezember 1844 mit drei anderen Frauen Gott gefragt, was ist geschehen? Warum sind wir so enttäuscht worden? Und wir wissen, dass Ellen Gould Hammond dort ihre erste Vision bekommen hat, wo Gott ihr gezeigt hat, dass er etwas Großes noch vorhat, dass er etwas Großes bewirken will. Und bis zu ihrem Tod 1915 betrug die Gruppe der Adventgläubigen 136.000. Also, es ist keiner verloren gegangen, es sind mehr geworden.
Das stimmt. Absolut.
Preis den Herrn. Nun, wir hatten ja nun wirklich die Schwierigkeit. Also viele damals Gläubige, die auf die Wiederkunft gewartet hatten, wurden ja hernach dann aus ihren Gemeinden ausgeschlossen. Also Spott überfiel sie. Und es war natürlich ziemlich tough, an dem Glauben festzuhalten. Und hier wurde wirklich die Liebe zu Jesus auf die Probe gestellt. Liebten sie Jesus wirklich oder sind sie nur in einer Gruppe mitgerannt? Und das hat man dann gemerkt, also in den Jahren danach, wer ist da geblieben? Und diese Bewegung wurde immer stärker. Aber man fragt sich natürlich, das haben sich die Menschen bestimmt auch damals gefragt, wusste Gott, dass diese Enttäuschung kommen würde? Oder waren die Pioniere vielleicht doch so religiöse Fanatiker oder Sektierer, die so einer stumpfen Idee nachgelaufen sind?
Gibt es für Gott Überraschungen? Gibt es etwas, was er nicht weiß? Gibt es etwas, wo man sagt, jetzt ist er überrascht worden von dem, was geschehen ist? Ich denke, Gott hat gewusst, dass es passieren wird und er hat auch gewusst, dass Enttäuschung sein wird. Und vielleicht ist es auch eine Probe gewesen für diejenigen, die da gewesen sind, wie ihre Liebe wirklich aussieht, wie fest sie wirklich im Glauben sind. Ich habe vor kurzem das Buch von Sonika Veit gelesen, Unter dem Schirm des Höchsten. Und wenn man sieht, wie Menschen immer wieder geprüft werden, wie ihnen Schwierigkeiten in den Weg gestellt werden und sie trotzdem fest bleiben, standhaft bleiben und diesen Weg weitergehen und daran arbeiten, dann sieht man, dass der Herr das dann belohnen wird.
Richtig. Und die Pioniere haben aber weitergeforscht. Die haben gesagt, es muss ja eine Lösung geben. Und sie hatten natürlich auch sicherlich was über die Jungfrauen gewusst, die 10 Jungfrauen, dieses Gleichnis, wo auch so eine Erwartung war und dann verzog er und es kam nicht. Oder sie lasen über die bittersüße Erfahrung, die in Offenbarung erwähnt wird.
Das ist interessant, die Offenbarung 10. Wir können da mal gemeinsam reingucken, uns mal anschauen und sehen, dass Gott das genau wusste, dass das kommen muss. Offenbarung 10, wir lesen mal, ach, wobei das sind ja nur irgendwie 12 Verse oder so, Offenbarung 10, können die mal eigentlich mal durchlesen. Offenbarung 10 beschreibt diese Bewegung von damals.
Wenn du magst, Ronny, lese ich gerne vor.
Das sind 11 Verse. Ja, danke, Frank.
Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die 7 Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die 7 Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige.
Dankeschön. Nun, was lernen wir aus Offenbarung 10 und welche Zeit spricht es hier eigentlich an? Hier lesen wir von einem Engel mit einem offenen Büchlein in der Hand. Und dieser Engel, der hat ein ganz besonderes Erscheinungsbild. Er sieht aus wie Jesus. Was ist dieses seltsame offene Büchlein und was lernen wir aus Offenbarung 10?
Nun, Offenbarung 10, vor allem Vers 10 und 11, spricht ja über eine Enttäuschung. Und ich denke, das ist die Beschreibung der Adventbewegung. Die Adventbewegung ging her und hat verkündigt, hat das Evangelium, es war wie süß, es war herrlich, Christus kommt bald wieder. Aber dann kam die Enttäuschung, denn der Jesus kam nicht, wie sie dachten, auf die Erde. Und dann diese Aufforderung, du musst erneut über viele Völker, Nationen und Sprachen und Könige weissagen. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums, wie es auch in Matthäus 24 von Jesus selbst prophezeit wurde, es muss verkündigt werden. Das war noch ausstehend. Und das haben sie erkannt, dass das kommen muss.
Mhm. Das ist ziemlich bemerkenswert, ne? Das heißt doch in Offenbarung 10 hier, das versiegle, was die sieben Donner geredet haben, Vers 4. Schreib diese Dinge nicht auf. Also es sollte irgendwas versiegelt werden. Gleichzeitig aber sehen wir, dass da ein Engel steht mit einem offenen Büchlein. Und dieses offene Büchlein gibt uns irgendwie so einen Hinweis. Ist euch mal aufgefallen, dass in Daniel 12, Vers 4 davon geschrieben steht? Schaut mal in Daniel 12, Vers 4. Könnt ihr mal einen Finger drin lassen? Ich komme da gleich zurück.
Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen.
Danke.
Und ich denke, das ist das Büchlein, das geschlossen war, das versiegelt war. Und am Ende der Zeit wurde es geöffnet. Was heißt geöffnet im Prinzip, wenn die Versiegelung aufgehoben wird? Das heißt, dass man die Erkenntnis bekommt, dass man das Buch versteht, was man früher nicht verstanden hat. Aber jetzt versteht man das.
Mhm. Und ist nicht auch faszinierend zu wissen, das heißt ja, zur Zeit des Endes soll dieses Büchlein geöffnet werden. Da kann man sich ja fragen, wann ist denn diese Zeit des Endes? Wenn wir nur ein paar Verse weiterlesen, bis in Vers 7, da heißt es: Da hörte ich den Lein gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob, und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Hier deutet es darauf hin, dass das Ende beginnt, wenn die 1260 Jahre vorbei sind. Wann sind die 1260 Jahre vorbei?
1798. Das weiß man, Französische Revolution, das dunkle Mittelalter.
Genau, die war vorbei und dort wurde der wie sagt man, Kirchenstaat abgeschafft, aufgehoben, genau, also durch Frankreich. Und wir wissen, hier beginnt die Zeit des Endes. Und es war just in dieser Zeit, dass diese Botschaft herumging und überall auf verschiedenen Kontinenten, nicht nur in Nordamerika, das Buch Daniel studiert wurde und verstanden wurde. Und daraus entstand dann auch diese gewaltige Bewegung. Und Stan, du hattest gerade schon gesagt, es gab eine bittere Enttäuschung. Also in ihrem Mund war dieses Buch süß wie Honig. Warum eigentlich?
Ja, das Evangelium ist ja etwas Fantastisches eigentlich. Wenn du weißt, diese Erde mit all den Gräbern, wir haben ja auch das Grab von William Miller gesehen und die ganzen Friedhöfe, wenn du das Leid der Menschheit siehst, auch wir selber verspüren ja Leid und Schmerzen. Und wenn du weißt, Christus kommt wieder und er schafft eine neue Erde, er schafft das, was wir verloren haben, wieder, ein glückliches Zusammensein, das ist süß. Wir sind nicht alleine auf dieser Erde wie Waisenkinder, sondern der Herr kommt wieder. Das ist das Süße am Evangelium. Christus hat für uns bezahlt. Wir dürfen die Gerechtigkeit aus Glauben leben und erlöst werden durch sein Blut. Das ist eine fantastische Nachricht.
Super. Und die Milleriten dachten, es ist soweit. 1844, Jesus kommt. Es war so eine süße Botschaft. Es war wie Honig in ihrem Mund. Und sie sprachen davon, von das Herz voll, es geht der Mund über. Und es war ihre Kunde, das haben sie verkündet, den Advent Jesu. Aber dann sagt die Offenbarung, Kapitel 10, in ihrem Magen war es bitter.
Geht es uns heutzutage nicht noch genauso? Auch wir erwarten das baldige Wiederkommen. Wir warten eigentlich jeden Tag doch darauf, dass der Herr wiederkommt. Ja, wir haben heute gehört, dass William Miller danach sagte, wenn er gefragt wurde, wann kommt Jesus jetzt wieder? Hast du ein neues Datum für uns? Und er sagte mir, heute. Bereite dich so vor, als wenn der Herr heute wiederkommt. Und ich denke mal, das ist die gleiche Hoffnung, die wir auch haben dürfen. Wir dürfen jeden Tag darauf hoffen, dass er doch heute wiederkommt. Es ist doch ein tiefer Wunsch an jedem von uns, dass er doch heute bitte wiederkommen würde. Auch wir erleben viel Leid und um uns herum ist viel Schreckliches. In der Welt passiert so viel Grauenhaftes. Es sind überall Kriege, es sind Krankheiten, es sind schlimme Situationen. Wir haben auch jetzt unterwegs hier viele Menschen in Armut gesehen, die in schrecklichen Verhältnissen leben hier, auch in den USA. Und ich denke mal, auch bei Ihnen wird es so sein, es wäre doch so schön, wenn das ein Ende findet. Und so denke ich mal, ist diese Botschaft heutzutage in unserem Mund noch genauso süß. Und die Enttäuschung, die wir hier und da erleben müssen, wenn es Rückschläge gibt, auch in der Arbeit, sind sie doch bitter im Bauch und verursachen hier und da Schmerzen und Kummer und Sorgen. Lassen uns vielleicht auch hier und da mal etwas traurig werden. Aber dann dürfen wir wieder aufschauen zum Herrn und wissen, Herr, du kommst bald.
Ich muss das kurz erklären. Du sagst, wir haben heute gesehen, tatsächlich, das können unsere Zuschauer gar nicht wissen, um diesen Ascension Rock herum, es ist die William Miller Farm, die hier ist. Und da hatten wir uns gerade schon ein bisschen umgeguckt, was man da so alles über William Miller erfahren kann. Und das war sehr beeindruckend. Und William Miller hat gesagt, ich glaube, dass Jesus kommt und ich will jeden Tag bereit sein auf seine Wiederkunft. Sehr beeindruckend. Nun, tatsächlich wurde dann ja gesagt in Offenbarung Kapitel 10, ganz am Ende, Stan hat es schon vorgelesen, du sollst noch einmal weissagen über die Völker, über die Nation. Also man muss sich vorstellen, diese kleine Gruppe von Menschen, die hier damals standen und an anderen Plätzen gewartet haben, die übrig geblieben sind, zu denen wird gesagt, du sollst das nochmal tun. Die waren jetzt so enttäuscht. Sie waren zum Spott der Nation geworden. Die Zeitung schrieben über sie, die Nachbarn, die gucken sie schräg an. Und jetzt heißt es, du sollst abermals weissagen. Aber wie konnten sie? Denn die Botschaft war ja offensichtlich nicht richtig. Also, dass Jesus 1844 wiederkommt. Wisst ihr, was ich total faszinierend finde? Wenn man die nächsten beiden Verse liest. Das wird oft vergessen, Kapitel 11. Ich will euch das mal zeigen, ja? Kapitel 11, Vers 1 und 2 in Offenbarung. Da sagt der Engel, oder da schreibt Johannes, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Nun, was war das Problem? Sie sollten abermals weissagen. Wie konnten sie das nach dieser großen Enttäuschung tun? Denn was sie herausgefunden haben, war ja offensichtlich falsch. Aber der Engel gibt ihm eine Messrute und sagt, vermiss mal den Tempel. Und sie merken, das Heiligtum war gar nicht die Erde, es ging um das Heiligtum im Himmel. Christus kommt nicht wieder, sondern Christus geht zum Gericht, Daniel 7. Und jetzt konnten sie das den Nationen verkünden. Ist ja auch heute unsere Botschaft, die Botschaft, die wir als Adventisten in die Welt hinaus posaunen. Macht euch bereit, Christus kommt wieder, denn jetzt ist die Zeit des Gerichts. Und das ist gut für die Menschen zu wissen.
Es ist ja auch interessant, dass diese Menschen, die das begriffen haben und das Heiligtum angenommen haben, dass die aus den Kirchen ausgeschlossen worden sind. Und dass auch die anderen Kirchen eigentlich das nicht angenommen haben. Nicht wahr? Es gab ja diese zweite Botschaft, Babylon ist gefallen, geht hinaus aus ihr. Und die erste Engelsbotschaft natürlich wurde verkündigt. Aber die anderen Kirchen haben diese Gläubigen ausgeschlossen, die den Advent erwarteten. Was ja eine zentrale Botschaft der Bibel ist, Christus kommt wieder, war den anderen Kirchen unangenehm. Ist es nicht traurig eigentlich?
Das ist schon bemerkenswert, ne?
Und doch ist es, denke ich mal, so hoffnungsspendend, denn was dürfen wir auch daraus lernen? Die, die daran festgehalten haben, die, die nicht abgewichen sind, denen hat Gott etwas gegeben. Der Herr hat ihnen etwas geschenkt, er hat ihnen mehr Erkenntnis gegeben, er hat ihnen neues Licht gegeben, neue Hoffnung gegeben, sodass sie weiter diese Lehre vorantragen könnten. Und das dürfen wir doch heutzutage auch in Anspruch nehmen. Auch heutzutage gibt er uns immer wieder, wenn wir danach suchen, neue Erkenntnis. Er gibt uns immer mehr, dass wir verstehen, was er uns gerne alles geben möchte. Es ist, denke ich mal, nur so ein ganz kleines bisschen, was wir erkennen dürfen. Und doch ist er bereit, uns mit Übermaß und Überfülle zu geben. Und so ist es auch dort gewesen. Er hat sie nicht einfach zurückgelassen. Er hat sie nicht einfach in ihrer Trauer und ihrer Hoffnungslosigkeit zurückgelassen, sondern die, die gesagt haben, was ist es? Was haben wir nicht beachtet? Was haben wir vielleicht nicht gesehen? Da hat er gesagt, guckt hier, da ist die nächste Stufe. Die müsst ihr erklimmen. Dann, wenn ihr das erkannt habt, dann geht es weiter und weiter für euch. Gebt nicht auf. Geht diesen Weg voran. Haltet nicht zurück.
Absolut, ja. Ich glaube, wir können uns so ein bisschen in die Zeit von den 1840ern hineinversetzen, also wie es damals auch war. Man muss sich vorstellen, überall gab es riesige Erweckungsbewegungen. Dann hat ja 1833, es war ja der Sternfall, der auch hier in Neuengland also zu sehen war. Das muss ja gewaltig gewesen sein für die Menschen. Sie wussten, die Zeichen der Zeit sind erfüllt, Christus kommt bald wieder und jetzt entstehen überall diese Erweckungsbewegungen. Die Menschen verkündigen die Wiederkunft. Und es war natürlich, also es ging heiß her, könnte man sagen, hier im Christentum in Nordamerika, aber auch überall anders auf der Welt. Was hat eigentlich die Pioniere so befähigt, mit so viel Einsatz diese Botschaft zu verkünden? Die haben ja alles gegeben, was sie konnten. Also die war ja unaufhaltsam, diese Bewegung. Warum waren die Pioniere so eifrig, dieses Werk voranzutreiben?
Ja, wenn mal einen die Liebe Gottes erfasst und die biblische Wahrheit versteht, dann kann man doch nicht anders, oder, Frank und Ronny? Also die Leute wie Joseph Bates und wie sie alle hießen, Stephen Haskell, Annie und Uriah Smith, Hiram Edson und so weiter, diese Pioniere, Ellen White, James White, sie liebten den Herrn Jesus wirklich. Und da konnte auch eine Enttäuschung nichts anhaben. Sie wollten mit dem Herrn Jesus durch ihr Leben hindurchgehen. Und ich denke, das ist eine Eigenschaft, die wir auch brauchen, so wie sie es früher hatten, dass wir begeistert sind vom Evangelium, dass es uns nicht enttäuscht, wenn die Ereignisse in der Welt etwas anders laufen, als wir denken. Oder sogar unsere persönliche Geschichte etwas anders läuft. Oder wenn Gott etwas zulässt, was wir nicht wünschen. Das sollte uns nicht daran hindern, die Liebe Christi in unseren Herzen zu tragen und diese Begeisterung des Evangeliums weiterzutragen an andere Menschen.
Und das Schöne ist, das meiste waren junge Leute gewesen. Mhm. Unsere Pioniere waren nicht alt. Wir kennen manchmal die Bilder aus den Büchern, wo es ältere Herrschaften sind, die abgebildet sind. Aber es waren junge Leute gewesen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie waren so wie die Jünger von Jesus. Sie haben den Ruf gehört, haben alle stehen und liegen lassen und haben die Aufgabe, die der Herr ihnen gegeben hat, angenommen und mit allem Herzblut, das sie hatten, ausgeführt. Mhm. Sie haben nichts für sich haben wollen, sondern sie haben alles für den Herrn tun wollen. Und diese Begeisterung, die sie hatten, hat sich darin gezeigt, in den Früchten, die sie in ihrer Arbeit bekommen haben. Mhm. Denn sie sind nicht fruchtlos geblieben. Dadurch, dass sie diese Arbeit getan haben, sind viele Menschen erreicht worden. Und ich denke mal, wir würden heute nicht hier sitzen, wenn sie damals nicht diese großartige Arbeit vollbracht hätten.
Das stimmt. Ich glaube, da können wir einiges von den Pionieren lernen, oder? Mhm. Also sie mussten wirklich durch diese Enttäuschung durch, um dann auch wirklich in ihrer Arbeit, in ihrer Liebe zu Jesus, hat sie eigentlich getragen. Und sie ging durch diese Enttäuschung durch, aber ähnlich muss doch bei uns auch sein, oder? Ich meine, müssen wir nicht auch von der Liebe zu Jesus getragen werden in der Arbeit, die wir machen? Und werden wir nicht auch sozusagen vielen Widerständen begegnen? Werden wir nicht auch Spott über uns ergehen lassen müssen? Denn wie es dem Meister ergangen ist, so auch seinen Dienern. Aber wisst ihr, in Lukas 21, Vers 28, da sagt Jesus, wenn ihr das alles kommen seht, dann erhebt eure Häupter, denn ihr wisst, dass eure Erlösung naht. Ist das nicht motivierend?
Absolut. Was auch interessant ist, damals wussten die Pioniere noch nicht, dass Amerika so zu einer starken Macht werden wird. Wir sind ja im ländlichen Amerika und wenn wir das Land jetzt heute anschauen, dann können wir sehen, das ist wirklich heute die super Weltmacht, die es gibt. Aber damals im ländlichen USA, wie man hier sieht, da denkst du, das zweite Tier wird so groß werden, kann nicht sein. Also all das war ja noch vor ihnen. Wir heute leben schon in der Zeit, weil das ist das, was können wir von ihnen lernen. Wir können lernen, Mut, Vision und das feste Vertrauen auf das Wort Gottes zu haben. Und auch wenn wir noch nicht die Ereignisse ganz sehen, aber wir sehen doch heute schon Entwicklungen, die sehr nah daran sind, dass die letzten Tage der Erde angebrochen sind. Hm.
Lass uns mal kurz über die Wiederkunft Jesu sprechen, wo du das gerade sagst. Die letzten Tage der Erde. Wie wird die Welt eigentlich vor der Wiederkunft Jesu aussehen? Was erwarten wir da, kurz bevor Jesus wiederkommt? Gibt es irgendwelche Hinweise im prophetischen Wort vielleicht? Oder ist hier irgendwas, wie die Welt aussehen mag zur Wiederkunft Jesu?
Wie sah die Welt zur Zeit Noahs aus? Wie ist es kurz vor der Flut gewesen? Wie haben die Menschen sich benommen? Wie ist es dort gewesen? Wie sah es dort aus? Ich denke mal, wenn wir heutzutage in die Welt schauen, sehen wir dieses Bild eigentlich wieder. Wir sehen die Menschen in der gleichen Art und Weise, wie sie sind. Sie aßen und trinken, sie freiten, sie bauten, sie machten, sie arbeiten, sie schafften. Alles für sich selbst, alles für ihren eigenen Gewinn und für ihr eigenes Lob und für ihre eigene Selbstsucht. Ist es nicht genau das, was wir heutzutage überall sehen? Das, was verkündet wird? Tu dir selbst was Gutes, ja, sorge um dich selbst. Ist es nicht das, was wir sehen heute in der Welt? Und ich denke mal, so ist es auch zu der Zeit zu Noah gewesen. Und von daher ist die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, so groß. Weil wenn es damals schon genug war, warum heute nicht auch wieder?
Und wir haben ja in der Bibel ja verschiedene Kapitel, die genau darüber sprechen, über die Endzeit. Also Matthäus 24, Kriege, Erdbeben, Seuchen und was auch immer. Oder Offenbarung 13, da spricht es ja von diesen zwei Mächten, nicht wahr? Also ich denke, wir sollten dem vertrauen, dass was die Bibel sagt, das kommt. Und die biblische Prophetie ist ja etwas, was wahr ist. Und wenn wir so die ganzen Irrtümer sehen, die heute in der Welt grassieren, ich meine, egal was man sich anschaut, ob es die Ernährungsform ist der Menschen, das sieht man hier in den USA, nicht wahr, wo sehr viele Menschen übergewichtig sind, ob es das Gesundheitswesen ist, wo wir haben es ja jetzt miterlebt bei der Corona-Krise, wo teilweise falsche Akzente gesetzt werden, um die Bevölkerung zu schützen, leider. Oder in der Politik, wo man nicht mehr verhandelt, sondern nur noch Kriege macht und so weiter. Also dann die Moral der Menschen, wie du sagst, Frank, die so runde geht, wo man falschen Narrativen folgt, sind das nicht die Zeichen der baldigen Wiederkunft Jesu?
Ich glaube, wir erkennen sie am Horizont schon, nicht wahr? Aber diese Zeiten, die wir hineinlaufen, von der ihr gerade sprecht, also wie zu Zeiten Noahs oder auch wie Offenbarung 13, also wo man ja am Ende wirklich um seines Glaubens willen sogar getötet werden wird, meint ihr, das wirkt sich auf die Arbeit der Christen aus in den letzten Tagen?
Ja, es wird nicht einfacher werden. Es wird schwieriger werden. Wir haben eigentlich die besten Zeiten vielleicht sogar schon verpasst. Oder wir haben sie gerade jetzt noch so, wo wir frei, offen wirken und arbeiten können. Wie ist es Noah gegangen? Er hat noch eine Woche lang gepredigt, bevor die Arche versiegelt wurde. Wie lange haben wir noch Zeit? Wie lange haben wir noch Zeit, das Wort offen zu predigen und zu verkündigen? Wie lange haben wir noch Zeit, den Menschen zuzurufen, kehrt um? Erkennt, wer Christus ist. Nehmt euren Schöpfer an. Ist es vielleicht bald zu spät? Geht die Tür vielleicht bald zu?
Also bisher konnten wir auch, sagen wir mal, große Hallen mieten, Menschen einladen. Wir haben ja hier auch das Wort TV, Amazing Discoveries, kann verkündigen über das Internet weltweit. Aber wird das dann kommen, wenn tatsächlich Gewissensfreiheit, Redefreiheit beschränkt wird, Religionsfreiheit beschränkt wird? Ich glaube, dann wird es nur noch das hier geben, das Buch. Das Buch, was jeder lesen und studieren muss und verstehen muss, was steht geschrieben. Das ist dann der letzte Leitfaden, der Kompass durch die letzten Tage dieser Weltgeschichte. Also wie du sagst, Frank, es wird nicht leichter, es wird eher schwerer werden. Das können wir erwarten.
Und damals war es ja so, also was die Menschen sehr motiviert hatte am Anfang, vor 1844, war, dass sie die glaubten, dass Christus eben an jenem Tag im Oktober wiederkommt. Und sie hatten so eine Art Timesetting. Also sagten, das muss der Tag der Wiederkunft sein. Glaubt ihr, dass wir in Zukunft nochmal so ein Time-Setting haben, dass wir den Menschen sagen werden, dann und dann wird Jesus Christus wiederkommen? Wird das Teil unserer Verkündigung sein?
Nein, wir haben kein Time-Setting mehr, oder? Aber wir haben Zeichen der Zeit. Also wir können nicht sagen, er kommt am 5. Dezember 2027 wieder, zum Beispiel. Aber wir können sagen, die Zeichen der Zeit zeigen deutlich, wo wir stehen.
Die Zeichen, von denen hast du schon gesprochen, das sind so Zeichen, die wir schon sehen, also die Kriege und die Hungersnöte und diese ganzen Dinge. Und viele andere Sachen, die wir in der Offenbarung zum Beispiel lesen. Nun war es so, dass damals sich viele Menschen ja zurückgezogen haben, weil die Welt über sie gespottet hat. Also sie hatten ja 1844 eine Botschaft, dann fiel der Spott der Welt über sie her und viele haben sie aus dem Werk zurückgezogen. Wird sowas mit uns auch passieren, wenn wir die Wahrheit der Drei-Engel-Botschaft verkünden, den Menschen sagen, die Stunde des Gerichts ist gekommen, kommt heraus aus Babylon, mein Volk, wenn wir aufzeigen, wer ist das zweite Tier in Offenbarung 13, werden die Leute diese Botschaft annehmen oder werden die uns verspotten? Was meint ihr?
Ich bin mir sicher, dass da draußen viele Menschen sind, die genau darauf warten, dass sie diese Botschaft hören und diese mit freudigem Herzen annehmen. Aber natürlich wird es viel Spott geben. Vielleicht wird es sogar schlimmer sein, als wie es unsere Pioniere hier erlebt haben, wie es nach dem 22. Oktober 1844 gewesen ist. Darauf müssen wir uns auch einstellen, dass es schlimmer sein kann und dass es eigentlich zu erwarten ist, dass es so ist. Sind wir stark genug, dass wir dieses aushalten können? Sind wir schon ausgerichtet genug dafür, dass wir festbleiben in dem, was wir glauben, dass wir wirklich standhaft sein können, ohne abzuweichen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass es immer notwendig ist, die Botschaft im Blick zu behalten und diese klar und verständlich den Leuten zu bringen. Und dann werden sie sich dazu bekennen. Und in der letzten Zeit werden viele zu uns kommen. Wir können das wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen, wie viele es sein werden. Und das sollte eine freudige Erwartung für uns sein, dass die Halle nicht nur voll sind, dass sie überfließen, dass sie übervoll sind, weil sie diese Botschaft hören wollen, weil sie unbedingt diesen Hunger nach Christus haben.
Mich motiviert es immer zu sehen, dass Jesus damals schon zu seinen Jüngern sagte, sieh, die Felder sind weiß zur Ernte. Und sie konnten das kaum glauben, weil sie haben das gar nicht gesehen. Aber man hat dann gesehen, als Petrus dann Pfingsten gepredigt hatte, wie viel Tausend dazu kamen. Sie waren bereit, diese Menschen. Man konnte es nur nicht sehen. Und ich glaube, auch heute sind Menschen bereit für diese Botschaft. Denn viele sind schon gut informiert durch Internet und Recherche. Und sie warten darauf, dass jemand kommt und ihnen die Wahrheit sagt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Übrigens, die Aufgabe, wir müssen über die Aufgabe der Gemeinde in den letzten Tagen unterhalten. Glaubt ihr, dass sich unsere Aufgabe unterscheidet von der Aufgabe, die die Pioniere hatten, in irgendeiner Weise? Oder haben wir irgendwie das Gleiche zu verkündigen?
Die Botschaft ist die gleiche. Christus kommt wieder. Mach dich bereit, ihm zu begegnen. Es hat sich nichts geändert.
Haben wir es nicht gelesen in Offenbarung 11? Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Ist das nicht genau dieser Aufruf, der auch an uns gilt? Arbeitet weiter, bringt die Botschaft, versucht jeden zu erreichen, den ihr erreichen könnt. Nicht auf etwas beschränken, sondern wirklich für alle da zu sein. Das sollte unsere Aufgabe, denke ich mal, beschreiben.
Das ist interessant. Wir müssen uns eigentlich bewusst sein, dass wir diese rufenden Engel sind, nicht wahr? Die wir in Offenbarung 14 finden. Also, dass wir wirklich eine Botschaft haben an die Welt hinaus. Denn die Stunde seines Gerichts ist ja schon gekommen. Halt am 22.10.1844. Und diese Botschaft verkündigen wir heute der Welt. Auch die zweite kommt heraus aus ihr, mein Volk. Auch die dritte. Also, wir haben der Welt was zu sagen. Und es ist ganz ähnlich wie das, was die Pioniere damals der Welt gesagt haben. Nun, damals haben die Pioniere ja auch vor allem ein großer Teil dessen, was sie gemacht haben. Sie haben die Welt vor der baldigen Wiederkunft des Herrn gewarnt. Was können wir heute tun, um die Menschen vor der baldigen Wiederkunft, vor der nahen Wiederkunft zu warnen?
Also ich denke, dass die Menschen, wie Frank auch sagt, auf Antworten warten. Denn die Krisen dieser Welt, die sind ja unübersehbar. Also es gibt ja jetzt diese Warnung vor Klimaveränderungen oder ja, wie auch immer, eine Angst davor, dass sich hier was ändert und Kriege, Klimakrisen bzw. Gesundheitskrisen. erwarten die Menschen nicht eine Botschaft, die sie tröstet, die Antworten gibt auf diese brennenden Fragen? Und ich sage jetzt nur nochmal uns, Amazing Discoveries, wurde ja gegründet, damit das Evangelium verkündigt wird weltweit. Und ich bin dankbar, wenn ich hier und da mal ein paar Leserbriefe lese oder ein paar Kommentare lese, dann schreibt doch jemand aus Australien oder aus Bolivien oder aus, naja, wo deutsche Sprache eben auch verstanden wird, Namibia, südliches Afrika, und bedankt sich für das Evangelium, bedankt sich für die lebensverändernde Botschaft, die durch verschiedene Sprecher verkündigt wurde. Und dann sehen wir, wie bekehrte Menschen links und rechts entstehen. In Deutschland wird das auch sehr gerne gesehen. Und das ist für mich eine große Freude. Und ich denke, diese Medienarbeit ist heute eine gute Arbeit, wo wir Menschen gut erreichen können. Deswegen sitzen wir auch hier zum Beispiel in den USA und verkündigen, oder durch dieses Interview hier können es die Menschen weltweit hören und sehen und sollen ermutigt werden, auch diesem Beispiel zu folgen.
Und es ist, wie du sagst, eine Botschaft der Hoffnung, nicht wahr? Also der Engel in Offenbarung 14, Vers 6, von dem wird gesagt, er hat ein ewiges Evangelium, also eine ewige gute Nachricht zu verkündigen, und zwar allen Völkern. Und dann wird er beschrieben, was er da macht. Also was wir in der Welt bringen, ist die gute Nachricht. Also sie sehen ja vieles, was in der Welt passiert, aber sie haben oft keine Erklärung dafür. Sie wissen nicht, wer ist Babylon. Sie haben keine Ahnung, dass ein Teufel dahinter steckt. Sie wissen nichts von dem großen Kampf. Sie sehen zwar die Auswirkungen und mutmaßen, was das alles sein kann, aber das wahre Licht fürs Verständnis finden wir in der Bibel. Und das ist das, was wir den Menschen weitergeben.
Und das Schöne ist vielleicht, Ronny, noch, es ist ja nicht nur die Erklärung über die biblische Prophetie. Ich denke allein an die Gesundheitsbotschaft. Wie wunderbar ist es, wenn wir den Menschen helfen können, wie sie gesund leben können. Hm. Haben wir nicht eine Barbara O'Neill, die vor hunderten, tausenden Menschen spricht und den Menschen auch auf gute Weise erklärt, wie sie gesund sein können? Oder ein Walter Veit, der über Evolution, Schöpfung, Kreation, über Wissenschaft, über Dinge reden kann. Also das Evangelium, ich will nur damit sagen, das Evangelium hat noch viel mehr zu bieten als nur Geistliches. Es hat auch praktische Dinge zu bieten. Wie lebe ich praktisch? Ja, wie halte ich mich gesund und fit und so weiter? Und das ist doch toll. Das will doch eigentlich jeder.
Was mir auffällt, ist, dass wenn man Menschen auf der Straße begegnet, sie haben immer Fragen. Menschen haben immer Fragen. Sie stellen immer Fragen. Gibt es irgendeine Frage, auf die dieses Buch keine Antwort hat? Kann man eine Frage stellen, worauf dieses Buch nicht antworten kann? Ich denke, auf jede Frage findet man hierin eine Antwort. Und wir als Adventisten haben einen viel, viel größeren Schatz noch dazu geschenkt bekommen. Manchmal ist es nicht leicht verständlich, was hier drin ist. Manchmal liest man es 3, 4, 5 Mal und man kommt nicht richtig dahinter, den Inhalt. Aber durch Ellen White haben wir die Möglichkeit bekommen, es viel, viel klarer und offener zu verstehen, was die Bibel uns sagen will. Und in all den Schriften, die sie uns hinterlassen hat, finden wir so viele Antworten, die wir weitergeben können. Und so wie du es angesprochen hast, denn die Gesundheitsbotschaft, wie viel Erfahrung, wie viel Weisheit können wir aus diesen Schriften nehmen und sie den Menschen geben? Und gerade in der heutigen Zeit, die Menschen sind so darauf bedacht, in ihrer Ernährung, ihrer Gesundheit. Und wenn wir ihnen dann aus diesen Büchern etwas zitieren oder einen Vers daraus geben oder einen Abschnitt geben, sagen sie, wow, das ist genau das, was wir in der heutigen Zeit in der Wissenschaft nachgewiesen bekommen. Wie kann es sein, dass vor über 180 Jahren schon klar war, was eigentlich heutzutage Stand der Wissenschaft eigentlich es ist? Und so haben wir einen unheimlichen Schatz, aus dem wir schöpfen können und wo wir den Menschen helfen können, gerade auf ihre Fragen Antworten zu finden. Und Ronny, ich denke, wenn Sie diese Antworten bekommen, dann werden Sie auch bereit sein, mehr anzunehmen.
Mhm. Und da sagt ihr was. 180 Jahre ist es genau her, dass das Ereignis hier stattfand. Vor 180 Jahren standen hier Männer und Frauen und haben gewartet, dass Christus wiederkommt. Und sie haben nicht gewusst, dass jetzt im Himmel ein Gericht beginnt. Nun, werden wir eigentlich wissen, wann das Gericht im Himmel vorbei ist?
Also wenn jeder Mensch sich entscheiden konnte, wenn die Sabbat-Sonntag-Frage so klar jedem Menschen gesagt wurde, dass er sich entscheiden kann, und offiziell weltweit ein Sonntagsgesetz entsteht, das auch verbietet, am Sabbat sich zu treffen, und die Todesstrafe ausgesprochen wird, dann wissen wir, dass die Gnadenzeit zu Ende ist und dass die letzten Ereignisse eingetreten sind und dass das Gericht im Himmel beendet sein wird.
Mhm. Wir sehen es vor allem daran, also genau an den Zeichen der Zeit, nicht wahr? Also wir werden den Tag nicht sagen können, aber plötzlich, genau wie du sagst, wir werden merken, da fängt was an. Also die Plagen werden ausgegossen und so, wir wissen, okay, dann ist die Gnadenzeit vorbei. Ähnlich wie die Pioniere, genau. Nur die Zeichen der Zeit verkündigen uns, was wir da eigentlich, wo wir eigentlich sind. Und genau, wir können keinen Tag festlegen, oder? Wann das Gericht vorbei ist. Nein. Keiner darf sich sowas anmaßen, sowas zu machen.
Keine Zeitsetting mehr, wie du sagst. Keine Zeitsetzen mehr, wie es hier auf dem Felsen in New York passiert ist.
Stimmt. Was bedeutet es eigentlich für die Menschen, wenn das Gericht im Himmel tatsächlich zu Ende geht jetzt irgendwann? Also was bedeutet das? Was bedeutet dieses Ereignis? Gerichtsende im Himmel.
Na gut, dann ist jedes Leben, was gelebt wurde auf dieser Erde, jedes menschliche Leben, so weit abgeschlossen, dass Gott sagen kann, im Buch des Lebens gerettet oder verloren. Und das ist eigentlich ein dramatisches Ereignis und es sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass das irgendwann kommt, dass wir gerichtet werden nach unseren Werken und nach dem, was wir sagen und tun. Und das ist kein Spaß. Insofern, jedem tut es gut, wenn er Jesu Christi Blut angenommen hat und gesagt hat, sein Blut errettet mich und sein Leben steht für meins da und ich liebe und ich achte Jesus Christus als meinen Erlöser und Schöpfer und wiederkommenden Herrn.
Gibt es keinen anderen Weg in den Himmel?
Nein, es gibt keinen anderen Weg. Aber der Herr ist gut. Er gibt uns diese Möglichkeit jetzt noch hier, dass wir noch einen Aufruf starten können an die Menschen, dass sie sich doch bitte entscheiden mögen, dass sie dieses Buch zur Hand nehmen, darin forschen, dass sie darin lesen, so wie es damals auch die Pioniere gemacht haben, als sie angefangen haben, zu forschen, zu suchen und eigentlich, ich sag mal, für den Namen, für diesen Ort, eigentlich, ich sag mal, den Grundstein gelegt haben. Es war zwar eine Enttäuschung gewesen, aber war es wirklich nur eine Enttäuschung oder ist es heutzutage für uns auch eine Riesenfreude, dass sie es getan haben, dass sie diesen Weg gegangen sind, dass sie uns ein Beispiel gegeben haben. Wir können aus so vielen Dingen lernen, was die Pioniere für uns getan haben, wo sie für uns gezeigt haben, wie sie gearbeitet, wie sie gewirkt haben. Das sollten wir doch als Aufruf für uns nehmen, ihnen nachzufolgen, jetzt nicht träge und gleichgültig zu werden und sagen, ja, wer weiß, wann das passiert, was kommt, wer weiß, was ich machen kann, was ich tun kann. Nein, wir sollten jeden Tag dazu nutzen, zu studieren und wir sollten jeden Tag dazu nutzen, uns vorzubereiten. Denn wie sagte William Miller, wann ist der nächste Termin? Heute. Wir sollten heute bereit sein.
Mhm. Der gute Knecht soll immer bereit sein. Nun, jetzt wissen wir, dass wir eine Botschaft zu verkündigen haben. Jesus Christus kommt bald wieder. Und wir haben es nicht irgendwem zu sagen, sondern der ganzen Welt. Also die ganze Welt soll das erfahren. Denn die Wiederkunft Jesu ist sehr nah. Wir sind mitten im Gericht. Wenn das Gericht beendet ist, ist jeder Fall entschieden. Und das Gericht läuft schon seit 180 Jahren. Also wir sind kurz vor Ende. Die Welt ist 6000 Jahre alt. Irgendwann kommt Christus jetzt wieder. Wir wissen den Tag, weder Tag noch Stunde. Wir können es nicht genau sagen, aber die Zeichen der Zeit am Horizont sagen uns, die Wiederkunft ist nah. Wir haben also eine Mission. Lass mich eine letzte Frage euch beiden stellen. Was wünscht ihr euch für die Gemeinde Jesu Christi jetzt in den letzten Tagen dieser Welt? Was soll die Gemeinde Jesu machen oder wie soll sie sein? Was wünscht ihr euch von der Gemeinde?
Ich wünsche mir von der Gemeinde, dass sie wieder mehr Mut bekommt, dass sie mehr zur Wahrheit steht. Oft spricht man mit Geschwistern, die sagen, ja, so ist das, aber ich traue mich das nicht öffentlich zu sagen. Ich traue mich nicht, die Menschen anzusprechen. Dass wir den Mut haben, das Schrifttum von Schwester Wei zu nehmen und zu verteilen, es den Menschen zu geben, damit sie auch die Möglichkeit haben, darin zu lesen. Dass wir unseren Pionieren nacheifern, dass das, was sie an Entbehrung entgegengenommen haben, um trotzdem ihre Pflicht und ihre Aufgabe zu tun, dass wir sagen, das wollen wir auch. Wir wollen auch unser ganz kleines bisschen dazu beitragen. Und Schwester Wei hat es für mich in einem Wort so treffend zusammengefasst. Der Himmel ist billig genug. Was soll das bedeuten für uns? Ist der Himmel wirklich billig? Nein. Wir werden viel Qualen, wir werden viel zu erleiden haben. Und doch, wenn wir sehen, was Christus für uns getan hat, was er alles aufgegeben, geopfert hat, nur um einen Einzelnen von uns zu erretten, dann ist das, was wir vielleicht erleiden müssen, gar nichts. Und das sollte uns es doch wert sein, dieses kleine bisschen zu opfern, um etwas im Werk tun zu dürfen. Es sollte uns eine Freude sein, als Werkzeug gebraucht zu werden, um an dem Tempel mitbauen zu dürfen.
Danke.
Und ich möchte das eigentlich nur noch ergänzen. Ihr wisst ja, vor einigen Tagen waren wir bei ASI International und Ted Wilson hat gesagt, unser Präsident der Generalkonferenz, er ist ganz klar, er sagt, alle Missionswerke sind 100% Partner der Adventgemeinde, der siebenten Tags Adventistengemeinde. Das heißt, jeder von uns hat eine Aufgabe erhalten und die ist auch zu akzeptieren, auch von den Leitern der Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass die Leiter der Gemeinde keine Manager mehr sind, sondern Leiter, die vorangehen, die mutig im Glauben vorangehen. Und wir wollen sie unterstützen, soweit es möglich ist. Denn es sind ja unsere Brüder. Aber wir wollen nicht, dass sie das Werk behindern. Darf ich das so offen sagen? Denn das Leben eines jeden Menschen zählt viel. Und wir können es uns nicht leisten, dass wir uns gegenseitig irgendwelche Probleme machen, wo doch die ganze Welt auf das Evangelium wartet. Und wir streiten vielleicht um Kleinigkeiten. Lass uns doch gemeinsam zusammenarbeiten. Lass uns doch unterstützen. Es darf keine Redeverbote geben oder keine Beschränkungen geben. Es muss frei verkündigt werden dürfen und das muss unterstützt werden. Ich wünsche mir, dass Laodicea erkennt, dass es arm, blind und bloß ist und dass es ein Evangelium einer sterbenden Welt zu verkündigen gilt und dass wir eine große Verantwortung haben. Und ich schätze sehr, dass Ted Wilson diese Marschrichtung auch vorgegeben hat. Ich hoffe, wir werden es auch in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich und in Europa insgesamt hören und auch umsetzen. Und ich denke, Amazing Discoveries, wir sind ja alle dabei hier, möchte alles dafür tun, dass wir zusammen mit der Gemeinde das Evangelium verkündigen einer sterbenden Welt. Und ich freue mich auf den Tag, wo Jesus wiederkommt und die vielen Menschen, die das Evangelium durch mich, durch dich oder wem auch immer, der zuhört, gehört, gesehen, geschmeckt hat und damit erlöst werden kann und wird. Welch eine Freude wird das sein, diese Menschen zu sehen.
Und vor allem, es wird noch Kämpfe geben, nicht wahr? Aber lasst euch nicht enttäuschen. Also arbeitet weiter. So wie diejenigen, die damals hier gewartet haben, durch die Enttäuschung durchgegangen sind und die Bewegung wurde nur noch stärker. Sie haben sich nicht aufhalten lassen in der Verkündigung. Und wir haben eine Verkündigung. Wir haben eine ganze Welt zu erreichen. Und ich bin so dankbar, dass du und auch, also Stan und auch Frank, dass wir zusammen arbeiten können, dass wir gemeinsam in diesem Werk stehen und viele andere auch, viele andere unserer Zuschauer, mit denen ich mich jetzt auch ganz herzlich bedanken möchte, dass ihr wieder dabei wart. Danke Stan, danke Frank und danke natürlich auch ihr. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen auch und ich hoffe, ihr wart genauso beeindruckt von der Gegend hier, wie ich es auch bin, hier auf diesem Entrückungsfelsen, wie er heißt. Ich freue mich, euch dann das nächste Mal wieder im Studio begrüßen zu dürfen. Gottes Segen euch und bis bald.